Pascal, weißt du eigentlich, was Spatial Computing ist?
Ah, das ist, ich muss sagen, technisch gesehen dünnes Eis. Also nach meinem laienhaften Verständnis ist das im Prinzip so der Oberbegriff für die Verschmelzung von physischer und digitaler Welt. Aber deutlich mehr kann ich dazu jetzt nicht beitragen. Ich denke aber mal, am Ende der Folge heute werde ich schlauer sein und werden vielleicht auch viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer schlauer sein.
Was mich bewegt, der Automotive-Podcast.
Genau, aber lass uns mich doch mal an dieser Stelle das nochmal ein bisschen einfacheren Worten sagen. Wir haben ja beide
Das ist immer gut.
Wir haben ja beide Kinder und dazu habe ich zu Spatial Computing auch eine kindgerechte Definition gefunden, die das vielleicht ein bisschen einfacher macht zu verstehen. Also stell dir vor, du schlägst ein Buch auf und möchtest sehen, wie ein bestimmtes Tier aussieht. Mit Spatial Computing kannst du ein Tablet oder eine spezielle Brille nutzen, um die Buchseite zu scannen. Das Gerät erkennt das Bild des Tieres und stellt es dir in 3D auf dem Bildschirm dar. So kannst du es aus allen Perspektiven betrachten, heranzoomen und vielleicht sogar seine Laute hören. So, das war jetzt so ein bisschen der Sendung mit der Maus.
Mein Sohn wäre begeistert.
Oder? Also das, da sollte das doch jeder verstehen. Aber wir wollen natürlich in diesem Podcast nicht über Tiere in Bilderbüchern sprechen, sondern natürlich über die Vorzüge von Spatial Computing und Mixed Reality in der Automobilindustrie. Mhm. Es herrscht ja momentan ein ziemlich großer Hype um das Thema, vor allem im Kontext des sogenannten Industrial Metaverse, mit dem beispielsweise die Fabrikplanung, die Logistikplanung deutlich einfacher funktioniert, in den virtuellen Raum geschoben wird und damit natürlich das ganze Thema deutlich schneller und effizienter vonstatten gehen kann. Aktuelle Studien zeigen, dass viele Unternehmen sich mit Mixed Reality und Metaverse beschäftigen, aber doch irgendwie an vielen Stellen noch davor zurückschrecken, das auch wirklich einzusetzen und das in die Praxis zu bringen.
Ja, absolut. Du sagst es, die Zurückhaltung ist noch zu spüren, aber genau deswegen wollen wir heute mal auf ein Unternehmen schauen, das sich schon wirklich seit längerem mit dem Thema beschäftigt hat, virtuelle Welten schon in Prozesse, in Produktion oder vor allem auch in der Entwicklung schon integriert hat, und zwar BMW. Ja, wir haben uns auch im Zuge unseres BMW-Sonderheftes über die Konzern-IT im vergangenen Jahr bei Automotive IT auch mit dem Thema und auch entsprechenden Projekten dazu beschäftigt. Und ja, Yannick, wir freuen uns jetzt darauf, dass wir zwei Experten hier heute mit an Bord haben, die sich bei BMW ganz intensiv mit Mixed Reality Lösungen, mit dem von dir schon angesprochenen Spatial Computing beschäftigen, vor allem in Bezug auf die Fahrzeugentwicklung und da schon tatsächliche Effizienzgewinne einfahren. Wir begrüßen an dieser Stelle Christopher Geier und Thorsten Schmidt. Hallo Christopher, hallo Thorsten, schön, dass ihr da seid.
Servus.
Hallo, servus.
Hallo ihr beiden.
Ja, vielleicht mal zum Start weg mal so ganz, ganz grundsätzlich gefragt. Wir haben jetzt im Prinzip hier auf mit euch beiden einen ITler, also sozusagen einen Bereitsteller von Digitalisierungslösungen und einen Anwender aus dem Fachbereich, aus der Entwicklung. Vielleicht mal ganz grundsätzlich gefragt, wie kann denn IT, wie kann denn Digitalisierung, digitale Tools dabei helfen, Design- und Entwicklungsprozesse effizienter aufzugestellen und im Endeffekt auch Design- und Entwicklungszeiten auch zu verkürzen, weil darum geht es natürlich häufig auch am Ende des Tages.
Perfekt, das ist eine gute Frage. Ich würde mal starten und so die IT-Baseline legen und Thorsten wird dementsprechend darauf aufsetzen. Wir haben eigentlich so vier Punkte, wo wir sagen, da fokussieren wir uns drauf und da können wir wirklich auch Entwicklungszeiten signifikant verkürzen und auch einen Impact für die Organisation schaffen. Das ist zum einen das Thema Virtualisierung, also genau was ihr vorhin angesprochen habt in Richtung Spatial Computing, also Reduktion von Hardware und hin in Richtung Virtualisieren von bestimmten physischen Objekten. Dann das Thema Automatisierung, ich glaube, einer der wichtigsten Parts, um eben Prozesse zu streamlinen und zu automatisieren. Und wo wir einen ganz starken Fokus auch dieses Jahr drauf legen, ist das Thema Datendurchgängigkeit. Das heißt, dass ich eigentlich von der Idee bis hin zur Umsetzung oder im Anlauf im Werk eigentlich immer auf einem gleichen Datenstand aufsetze. Und da hat uns eigentlich auch in der letzten Zeit das Thema Metaverse und so weiter auch geholfen. Da können wir später auch nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Und dadurch, dass wir eben so viele Daten auch gewinnen und haben, können wir dementsprechend auch mit KI das dementsprechend auch anreichen und haben einige super interessante Use Cases, die wir dann auch gerade so in der Verknüpfung zwischen Spatial Computing oder MRXR und dem Engineering-Prozess haben. Also das heißt in Kürze, Applikationen und Tools für Virtualisierung in die Breite des Unternehmens zu bringen und einfach nutzbar zu machen. Und wir haben einen ganz starken Fokus auf dem Thema Self-Service, weil wir ja kein Flaschenhals sein wollen, weil wir eben sehr, sehr viele Abnehmer mittlerweile haben. Und Thorsten ist einer der wichtigsten für uns und dass er auch selber direkt unsere Tools auch nutzen kann und darauf aufsetzen. Und da würde ich jetzt einfach mal ganz konkret an dich übergeben, Thorsten.
Genau. Was machen wir eigentlich genau? Also mein Team ist verantwortlich für Nutzererlebnismodelle und zwar nicht nur virtuell, sondern auch in Hardware. Ja, das heißt, wir haben auch Referenzmodelle zu den richtigen Meilensteinen, weil wir ja immer noch natürlich auch am Ende ein physikalisches Produkt unseren Kunden zur Verfügung stellen. Aber was wichtig ist, das Beispiel mit dem Tier ist eigentlich ganz gut. Wir bauen jetzt zwar keine Tiere oder bauen keine Referenzmodelle für Tiere, aber bei uns kommen all diese Eigenschaften des Produkts, weil ihr auch vorhin von Sound gesprochen habt, eigentlich zusammen. Das heißt, wir haben die Aufgabe, die Daten, die ja nicht wir erzeugen, sondern die ganz viele andere Fachbereichskollegen und Teams erzeugen, wie Geometrie, Material, die Varianten derer und das Thema Sound und Erlebnisdaten, die kommen alle bei uns zusammen und werden eigentlich in einem Produkt begreifbar, sodass wir natürlich früh im Prozess schon die Kundenwirksamkeit des Produktes auch tatsächlich messen können, um dann vor Kunde das richtige Angebot zu haben. Und da geht es immer um Daten und Daten dreht sich eigentlich bei uns alles. Wenn wir das, was der Chris schon gerade angesprochen hat, eben perfekt beherrschen, dann sind wir natürlich auch deutlich effizienter, schneller. Und der Vorteil der Virtualisierung ist bei uns natürlich ganz klar, dass wir die Variantenkomplexität besser darstellen können, was man bei einer Hardware natürlich nur mit einem ungeheuren Aufwand realisieren kann, ganz geschweige von den Kosten. Aber der Faktor Zeit ist da fast noch der gravierendere. Das heißt, in der Zeit, wo man physikalische Modelle baut, dreht sich die virtuelle Welt so schnell weiter, dass man in der Regel eigentlich immer schon einen überholten Hardwarestand hat, wo wir mit der virtuellen Welt natürlich immer tagesaktuell sein können.
Hm. Vielleicht mal ganz kurz, Thorsten, in deine Richtung, für alle, die gerade zuhören, die vielleicht nicht selbst aus dem Engineering, aus dem Entwicklungsbereich kommen in der Automobilindustrie, wie war denn, weil du ja auch gesagt hast, natürlich der Bereich Hardware und ich habe noch so ein bisschen im Kopf, du selbst hast auch in der Geschichte, die wir geschrieben haben, auch gesagt, auch eure Hardware ist im Prinzip Benchmark. Das, was ihr im Bereich Hardware auch an Modellen erstellt, ist im Prinzip Benchmark. Trotzdem will man immer schneller werden, aber vielleicht mal die Frage an alle, die aus dem Bereich nicht so kommen, wie hat man denn vor VR, XR gearbeitet? Also mit welchen Art von Hardware-Modellen musste man denn arbeiten und wie lange waren denn die Zeiten eigentlich, um solche entsprechenden Modelle auch zu erstellen?
Ja, das hängt immer natürlich von den Modellen ab und aus der Projektphase heraus. Das startet natürlich relativ früh mit sehr groben Modellen, die man in wenigen Wochen, ich kann jetzt keine konkreten Zahlen nennen, aufbauen kann bis hin zu, ich sag's mal, 1 bis 2 Monaten. Das kommt auf die Komplexität der Modelle drauf an, ob das materialisierte Modelle sind, ob die elektrifizierte Umfänge haben etc. pp. Faktisch ist einfach, ihr müsst euch vorstellen, dass die Datengenerierungsmaschine eben so schnell läuft und natürlich in der Phase, wo man Daten ausleiten muss, auch wenn es nur 2 oder 3 Wochen sind für den Modellbau, in der Regel schon längst wieder, ich sag mal, Potenziale eingearbeitet hat und dann an einem Modell idealerweise eigentlich schon bestätigt, dass wir das Potenzial, was das Modell dann tatsächlich zeigt, schon behoben hat. Ja, und was mir eben auch immer wichtig ist, ist, die Virtualisierung sorgt auch dafür, dass die Modelle, die wir natürlich dann bauen, die ja auch einen enormen, wie gesagt, finanziellen Aufwand mit sich bringen, eben nicht dafür da sind, um die Potenziale zu finden, sondern dass wir in der Regel dort bestätigen, dass wir alles richtig gemacht haben. Und das hat sich schon geändert, also von der Logik, wir überprüfen dort die Daten auf Richtigkeit hin zu einer Bestätigung. Und wenn man dann noch was finden würde, dann ist es natürlich immer auch der Anreiz in der Methode zu gucken, was müssen wir virtuell anders machen, um beim nächsten Projekt eigentlich methodisch auch sicherzustellen, dass wir das auch virtuell dann beherrschen. Ne? Da gibt es natürlich verschiedene Themen. Ich weiß nicht, wir kommen vielleicht später noch ein bisschen detaillierter dann auf die Virtualisierung.
Genau, das Thema Virtualisierung wollen wir jetzt natürlich vertiefen gleich, aber nochmal ein bisschen grundsätzlicher gefragt. Ihr habt die Stichworte gerade schon genannt. Daten sind enorm wichtig, Datendurchgängigkeit, Automatisierung. Christo hat das, glaube ich, einmal auch angesprochen. Wenn man sich so ein bisschen die Transformation im Bereich Fahrzeugdesign, im Bereich Fahrzeugentwicklung anschaut, wir sprechen hier im Podcast viel darüber, steht natürlich unter dem Zeichen der künstlichen Intelligenz. Generative AI, Generative Engineering steht natürlich ganz oben. Ist das für euch, wenn ihr jetzt mal so das Technologieportfolio durchschaut, auch der größte Stellhebel in euren Bereichen aktuell?
Genau, das ist ein Thema, wo ich vielleicht anfangen kann. Thorsten, setzt gerne drauf auf. Das ist mit Sicherheit ein großer Stellhebel. Für mich ist aktuell das Thema Virtualisierung der noch größere Stellhebel. Vielleicht eine kleine Anekdote aus zu der vorherigen Frage noch, die da ganz gut dazu passt. Ich war letztens mal in so einem Design-Team mit dabei, die quasi so dieses Willkommen im Fahrzeug auch virtualisiert haben. Und die konnten dann wirklich in dem Termin das Design von den Displays, wie die erscheinen, in Unreal in dem Fall auch neu gestalten. Und diese Iterationszyklen sind halt sehr, sehr kurz einfach, wo ich in der Diskussion direkt live auch Sachen ändern kann. Und der größte Stellhebel ist wirklich so dazwischen. Also wenn ich eine gute Virtualisierung habe und dann auch noch mit KI zum Beispiel Metadaten, Kundendaten auch mit auch einfließen lassen kann, das ist wirklich super spannend. Was wir trotzdem machen ist, wir nutzen GitHub Copilot, um unsere Entwickler auch eben und Entwicklerinnen zu unterstützen, eben auch performanten Code zu schreiben, bestimmte Testautomatisierungen auch mit Hilfe von KI umzusetzen, aber auch dieses ganze Domainwissen aus dem Engineering. Also BMW hat ja eine riesen Historie und wir haben super viel Know-how, was bei unseren Ingenieuren auch quasi lokal liegt. Und das versuchen wir gerade auch mit einem Large Language Modell, was wir grounden, eben auch zu optimieren. Das heißt, also wir optimieren ein Large Language Modell, um eben das ganze Fach-Know-how von unseren EntwicklerInnen auch zu bekommen, um das dementsprechend auch anderen Mitarbeitenden zur Verfügung zu stellen, um eben mit sehr wenig Domain-Knowledge sofort dedizierte Aussagen zu bekommen. Da jetzt letzte Woche zum Beispiel mal eine ganz konkrete Frage auch gelesen, also wie so ein Prompt dann aussieht, so hey, habe ich in diesem Bauteil XY irgendwelche Schäden in der Vergangenheit gehabt? Das ist eine Frage, die jetzt aktuell, würde wahrscheinlich 3-4 Wochen dauern, bis ich da wirklich ein holistisches Bild dazu bekomme. Und da arbeiten wir eben dran, da auch in Realtime diese Informationen auch zu bekommen.
Ja, wenn ich jetzt bei mir auf die Anwendung gucke, dann muss ich sagen, natürlich begleitet uns das in diesen Standard-Use-Cases. Das heißt, wenn wir auch für Automatisierung Skripte, Python oder sonstige, sag ich mal, Skripte bauen, dann ist das natürlich für jeden Anwender mittlerweile ein ganz normales Standard-Tool, nenne ich mal. Das ist ja relativ schnell etabliert gewesen, ja, weil jeder selbst erkannt hat, dass es eigentlich Pflicht ist, dass man sowas nutzt, um relativ schnell auf Lösungen zu kommen und dann ins Refinement zu gehen. In der Virtualisierung jetzt konkret in unseren Modellen, muss ich sagen, spielt das jetzt noch momentan noch nicht so die Riesenrolle. Natürlich profitieren wir im erweiterten Sinne von dem, was die GPU-Hersteller da leisten an Upscalern und so weiter und so fort, um rein die Qualität und Bildraten zu erreichen, die wir brauchen. Mit der Hardware, die natürlich auch immer wieder besser wird, ja, also mit dem Anspruch steigt dann natürlich auch die Performance und die Leistungsfähigkeit der Hardware, die man braucht, um diese Dinge zu befähigen. Das kann man im erweiterten Sinne sehen, dass das KI ist, was so ein DLSS zum Beispiel als Upscaling leistet oder auch von anderen GPU-Herstellern. Davon profitieren wir, aber das ist jetzt nichts Spezifisches. Muss man ganz klar so sagen. Wir haben da natürlich auch schon, sage ich jetzt mal, im Abbild von Datenstrukturen gute Erfahrungen gesammelt, wo wir auch dranbleiben. Das ist aber noch nicht der Standard-Use-Case, muss man ganz klar so sagen.
Jetzt habt ihr ja mal gerade schon gesagt, dass KI vielleicht gar nicht der größte Hebel gerade ist, sondern eigentlich ist der größte Hebel gerade das Thema Virtualisierung und am Ende natürlich auch die virtuelle Welt mit der physischen Welt irgendwo zusammenzubringen, in Echtzeit zusammenzubringen, irgendwo zu verheiraten. Das ist natürlich auch genau das, was ihr in eurem Projekt ja auch macht. Das Thema VR, AR, XR in der Entwicklung ist natürlich da, sind das die Schlagworte. Vielleicht skizziert ihr einfach gerade nochmal, wie denn genau diese Verschmelzung von digitaler und physischer Welt bei euch im Projekt wirklich stattfindet und vielleicht ja auch nochmal die Frage, ist eigentlich die Eingangsdefinition von Spatial Computing überhaupt korrekt gewesen?
Also gut, fange ich einfach mal an. Also ich sage jetzt mal, VR ist ja nichts Neues. Ne? Wenn wir jetzt in 2025 darüber reden, das ist ja schon ein fester Bestandteil eigentlich bei BMW in der Entwicklung. Ja. Also ich sage jetzt mal so, wenn ich so zurückblicke, mindestens ab 2016, wo man in der Hardware auch mal wirklich was oder anfangen, was erkennen zu können, sagen wir mal vorsichtig heute, wenn man zurückschaut, ja, bei aller technischen Begeisterung, die damals auch schon herrschte, da ist es natürlich so, dass wir auch dort schon relativ früh das ganze Thema VR primär natürlich auch angenommen haben, um in der frühen Phase vor allen Dingen, das ist sehr hilfreich, also in Varianten zu gehen, um die Produktsubstanz auch zu definieren. Das heißt, Ideen, die dein Unternehmen hat, relativ schnell zu überprüfen, ob sie vor Kunde überhaupt funktionieren, bevor man eben auch in der Hardware geht. Natürlich kann das bedeuten, dass man auch mal einen ganz einfachen ich sag mal, Sitz-Mockup oder so etwas fertigt, ja, der einfach auch die Grundergonomie dem Menschen dann besser begreifbar macht, wo sitze ich, wie fühle ich mich darin. Das ganze Thema Haptik ist ja bis heute noch nicht, sag ich es mal, erfasst in dem XR-Thema unbedingt drin. Das heißt, da bin ich ja auf eine Hardware angewiesen, die mich auch in meinem Bewegungsraum, den ich in einem Automobil in der Regel dann schon irgendwo ja auch Rahmenbedingungen vorgebe, erlebbar zu machen. Aber wenn man mal an Ablagekonzepte oder solche Dinge denkt oder grundsätzliche Bedienbarkeit oder einfach neue Features, was Wow-Faktoren angeht, dann sind natürlich solche Tools und waren sie schon immer auch bei uns im Einsatz in der frühen Phase sehr relevant. Das heißt, da in eine Breite gehen, schnell Dinge auch verwerfen. Ich sage immer, fail fast, das ist nicht schlimm. Also bevor man in den Irrweg geht und zu lange die Varianten eigentlich dann ausdetailliert, das heißt fokussieren, in einen Serienentwicklungsprozess überführen und dann mit aller Konsequenz natürlich auch reif machen. Also da war das schon immer ein Thema. Was für mich ein Gamechanger war, wenn ich zurückblicke, der vor allen Dingen, weil es kommt ja nicht nur darauf an, dass jetzt die Experten technologisch dort mit was bewerten können. Zum Schluss funktioniert so eine Familie, sage ich schon, so eine Firma natürlich, ja, das passt aber auch ganz gut, funktioniert natürlich auch übers Management. Zum Schluss müssen ja Management auch überzeugt werden von den Lösungen. Und da war für uns eigentlich das Thema XR eigentlich wirklich der Game Changer. Ja? Das fängt schon bei ganz primären Sachen an wie Motion Sickness und Unwohlsein, wenn ich mich komplett in eine VR-Welt begebe, wo parallel vielleicht trotzdem noch andere Menschen um mich rumstehen. Ja. Ich jetzt den Raum nicht genau kenne von meinen Bewegungsfreiheiten. Es ist eigentlich eine gewisse Unsicherheit da, wenn ich nicht jetzt wirklich ein Power-User bin, der da permanent irgendwie sowas kennt. Und das Thema XR hat das deutlich verbessert. Dadurch einfach schon, dass die Menschen die reale Umwelt trotzdem wahrnehmen, das virtuelle Produkt im Raum steht und damit das ganze Thema Kontrollverlust, Angst vorm Stolpern, sage ich jetzt mal ganz banale Dinge, erstmal grundsätzlich nicht da sind. Das hat dann ganz skurrile und witzige Anzüge, das dann eher für die Außenstehenden komisch ist, wenn der Mensch die Brille gar nicht mehr abnimmt und mit dir redet, ja, weil er dich ja ganz normal sieht, aber natürlich von außen betrachtet für die anderen VR-Headset auf dem Kopf trägt. Da haben wir sehr, sehr lustige und positive Erfahrungen gemacht. Also das war für uns eigentlich der größte Gamechanger, dass wir viel mehr Menschen in diese Welt reingebracht haben. Vorher waren das natürlich die Eigeninteressierte und diejenigen, die man ja schon über den Prozess auch dazu zwingen musste, in einem gewissen Maß zu Beginn der Technologie. Und jetzt ist es natürlich ein völlig etablierter Prozess. Das heißt, das machen wir eigentlich standardmäßig. Wir haben damit auch schon, sage ich jetzt mal, komplette Hardware-Schleifen ersetzt, weil das jetzt einfach virtualisierte Schleifen sind, um Zeit auch rauszunehmen aus dem Entwicklungsprozess und schneller zu werden, natürlich kürzer an den Markt dran zu kommen, in die Entwicklungszeiten rauszubekommen. Und das ist eine Erfolgsstory, absolut. Also und heute der Standardprozess. Das basiert heute noch mit kabelgebundenen Headsets. Wenn ihr mich fragt, ist der nächste Schritt eigentlich dann auf kabellose. Da geht es dann eher um Komfort, um nochmal mehr Zugänglichkeit zu der Technologie zu schaffen und die Hürden zu nehmen, weil es ja heute natürlich schon Expertenhardware ist. Also wir haben ja in der Regel keine Consumer-Hardware, die wir da einsetzen, sondern Hardware, die natürlich auch eine gewisse Betreuung braucht und dann gewisses Fachpersonal erfordert. Mhm. On-site.
Vielleicht könnt ihr uns ja auch noch an der Stelle mal so ein bisschen in die Praxis mitnehmen. Ein Fokus oder ein Kernpunkt des Ganzen ist ja auch, das kommt auch bei uns in unserer kleinen Reportage so ein bisschen raus, ist ja diese Konvergenz zwischen Design und Technik am Ende des Tages. Also diese beiden Fachbereiche auch durch die Technologien eben näher zusammenzubringen. Wie kann man sich das ganz konkret vorstellen? Wie arbeiten Designer, Entwickler, Ingenieure mit diesen Technologien konkret an neuen Fahrzeugdesigns, an neuen Technologien im Auto?
Da bleibe ich einfach kurz und knüpfe da mal an. Also hätte ich vielleicht zu Beginn, in unserer Rolle ist es ja so, dass bei uns auch die Designdaten als Zielbild natürlich mit verfügbar sind. Das heißt, ich selbst arbeite nicht im Design. Wir sind ein Entwicklungsbereich für Karosserie und Ausstattung. Aber die Karosserie und Ausstattung, die ist dafür verantwortlich, das Designzielbild ja auch in Serie zu bringen. Das hilft uns ja nichts, wenn wir tolle Designentwürfe haben, die hinterher nicht beim Kunden ankommen. Deswegen gibt es in diesem Bereich Rollen, die diese Zielführung verantworten. Wir unterstützen diesen Prozess, indem wir eben immer das Zielbild, also in dem Fall die Designdaten, mit dem aktuell möglich umsetzbaren Konstruktionsdaten, nenne ich das mal ganz platt, weil ich jetzt einmal die Spezialbegriffe nicht unbedingt hier verwenden möchte, aber ich sage jetzt mal, das ist dann die technisch umsetzbare Oberfläche, um bei der Geometrie zu bleiben, die nicht nur Design berücksichtigt, also die Designidee, sondern eben auch alle Eigenschaften natürlich, ja, was Fahrzeugfunktion angeht, was Sicherheit angeht, grundsätzliche Package- und Raumvorgaben, die so ein Fahrzeug hat, bis hin natürlich auch zu Kosten, die Auswirkungen haben können auf den Lösungsraum, den das Projekt zur Verfügung stellt oder die Effizienz und Verbräuche etc. pp. Da ist natürlich ja eine Außenhaut immer mit relevant für verantwortlich und auch im Innenraum dann über Gewicht und andere Kriterien hat das ja eine sehr komplexe Auswirkung aufeinander. So, und das heißt, das Zusammenarbeit, wenn wir jetzt aber solche XR-Termine sprechen, die finden in der Regel ja dann immer in einer Kollaboration statt. Das heißt, da ist immer ein Designvertreter mit dabei, da ist ein Oberflächenkonstruktionsverantwortlicher mit dabei und möglicherweise noch eine Managementfunktion und dann werden eben dort diese Varianten verglichen, dann werden die Maßnahmen definiert, was auch in der digitalen Form am Backend bei uns wieder in einem Tool landet, um das zur Nachbereitung und natürlich auch zur Transparenz für diese Entscheidungen dann jederzeit wieder abrufbar zu machen. Aber das müsst ihr euch wirklich so vorstellen, das findet zu festen Meilensteinen on-site auf dieser Fläche in einem kollaborativen Setup mit 2 oder 3 VR-Brillen statt und dann wird dort, als wenn dort ein echtes, reales Produkt steht, an dem Produkt gearbeitet. Und das ist auch ein Unterschied, jetzt sind wir schon bei der Collaboration, ich nehme das einfach mal mit vor, neben dem XR war das der nächste wirklich, wirklich gravierende Punkt, dass man nicht Leute einzeln in so eine VR reinstellt, die anderen stehen drumherum und gucken zu auf einem Bildschirm, dann ist man immer so ein bisschen der Kameramann für alle anderen. Ja. In dem Moment, wo man 2 Leute in die gleiche Umgebung schickt und mit einem Multiplayer-Setup dort in den gleichen Raum entsendet, dann blenden die sofort außen alles aus und arbeiten eigentlich nur noch konzentriert an dem Produkt, ohne über die Methode nachzudenken. Das war für uns auch so ein wirklicher, sag ich mal, Aha-Effekt, dass das nochmal ein massiver Stellhebel ist, um wirklich diese Produkt Fokus in so einem Termin aufrechtzuhalten und weniger, sei es mal, dass dann so nach 5 Minuten diese VR-Brille vielleicht nur noch so eine virtuelle Kamera ist, um den anderen am Bildschirm zu zeigen, wo sie hinschauen müssen. Sowas war am Anfang teilweise erlebbar, wenn sehr viele Leute daneben stehen und eben nicht in diese VR-Welt mit eintauchen konnten. Das heißt, wir müssen eigentlich immer alle, zumindest relevanten Leute, dort gemeinsam reinbringen. Dann entsteht wirklich viel, viel mehr Wertschöpfung in diesen Terminen.
Und das sind vielleicht zwei Punkte, die du vorhin auch genannt hattest, Thorsten. Die Barrieren sind ja stark gesunken. Also die Leute, die möchten diese Technologie mittlerweile auch ausprobieren, weil es vielleicht im privaten Bereich auch stärker angekommen ist. Meta hat sehr, sehr viel investiert für neue Hardware und Brillen. Aber auch mit der Apple Vision Pro haben wir gemerkt, so, hey, die Leute, die sind da dabei. Und um dieses Thema Kollaboration auch einfach zur Verfügung zu stellen aus einer IT-Perspektive, haben wir den 3D App Store. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das ist quasi eine Plattform bei uns, wo unterschiedliche Business-Einheiten ihre Unreal- oder 3D-Szenen hochladen können und dann zum Beispiel auf eine Brille streamen oder geht sogar auf ein iPad. Da haben wir unterschiedliche Möglichkeiten. Und wir bringen da dieses Kollaborationsmodul gleich mit. Das heißt also, wenn ich eine neue Szene hochlade, kann ich direkt auch in der Kollaboration arbeiten über Ländergrenzen hinweg. Und das macht es tatsächlich super wertvoll im Bereich Entwicklung und Design auch zusammenzuarbeiten.
An der Stelle ist ja schon das Stichwort Demokratisierung in meinen Kopf gekommen, dass er sozusagen diese Technologien auch über so einen App Store an möglichst viele Mitarbeitenden im Unternehmen auch zur Verfügung gestellt wird. Ist es denn so auch, dass die Mitarbeitenden ohne IT-Hintergrund, ohne Entwicklungskompetenzen sich dann mit diesen Technologien, mit diesen XR-Technologien auch auseinandersetzen können und die auch tatsächlich für ihren Fachbereich nutzbar machen können?
Mhm. Vielleicht kann ich das mal aus, was wir vorhaben und du, Thorsten, kannst dann direkt sagen, ob es klappt. Genau, ganz offen und ehrlich. Und zwar ist es so, Demokratisierung, ich hatte es vorhin genannt, also durch Metaverse und durch die aktuelle Entwicklung, durch den Hype, hat mit Sicherheit eine Demokratisierung stattgefunden bei den Mitarbeitenden. Ein wichtiger Punkt ist, wir haben im Digital Campus Munich, also das ist quasi der Ort, wo alle unsere, die Group IT sitzt, ein UX Live Center. Das heißt, ich kann mit meinen ganzen Applikationen dahin gehen, kann prüfen, wie gut meine Applikation im Bereich UI ist, kann es gemeinsam bewerten und optimieren. Und unser Team ist regelmäßig auch vor Ort und man kann seine Applikation gegen einen SUS testen. Das ist ein System Usability Scale. Mhm. Und wir arbeiten stetig daran, Klickwege zu reduzieren, aber auch unseren Kunden zu verstehen, wie die Applikationen nutzt. Und das zeigt sich auch wiederum in den Nutzungszahlen. Also wir haben im letzten Jahr einen Zuwachs von 120% an Nutzern gehabt auf den Plattformen, sind jetzt bei dem 3D App Store, ich bleibe einfach mal bei dieser Streaming-Plattform, also mehr als 200 Abteilungen in der BMW Group mit 2000 aktiven Nutzern im Monat. Also da sieht man schon, da ist wirklich richtig was dahinter, was uns auch zeigt, dass wir da in Richtung Demokratisierung gut unterwegs sind. Genau, es gibt so Walk-in-Sessions oder auch Community-Events, wo wir eben schauen, dass wir da relativ breit kommunizieren und Transparenz schaffen. Und ein Use Case, der ist relativ neu, Thorsten, das ist dieser AI-NPC, also so ein so künstliche Intelligenz, und NPC heißt Non-Playable Character, das ist eigentlich so ein Jugendwort, aber auch aus dem Gaming-Bereich. Und wenn ich in so einer 3D-Szene unterwegs bin, kann ich diesen NPC gewisse Fragen fragen, so hey, was kann ich in dem Bereich gerade tun? Und ich bekomme direkt auch kontextbezogenes Wissen zurück. Und das ist das Coole, also wirklich kontextbezogen. Und da haben wir kleiner Exkurs gerade in Spartanburg eben ein Werkertraining durchgeführt mit 250 Mitarbeitenden, wo dann tatsächlich dieser AI-NPC auch zum Einsatz kam und die auch erfolgreich ausgebildet werden konnten. Dadurch trägt meines Erachtens auch zum Thema Demokratisierung bei. Mhm.
Ich würde aber nochmal ganz kurz auf den App Store allgemein zurückkommen, weil das natürlich schon eigentlich ein Wesentliches, du spielst das jetzt fast so ein bisschen klein. Für uns war das wirklich ein Riesending, weil ihr müsst euch ja vorstellen, Visualisierung oder Erlebnismodelle, das sind ja schon Profi-Tools. Also ja. Ich sage jetzt mal, mit dem UI, das kann ich ja jetzt niemandem an die Hand geben. Das heißt, das war in der Vergangenheit ja üblicherweise so, wenn eine Visualisierung für einen Termin gezeigt werden musste, dann musste ich einen Kollegen dort natürlich freispielen, der zu dem Termin hingeht. Da musste eine entsprechende Hochleistungshardware dort sein, wo man eben das auch rendern wollte und an die Wand bringen möchte, um diese Sachen zu diskutieren. Mhm. Also ein Vorbereitungsaufwand, eine Hardware-Infrastruktur muss dann vor Ort da sein. Und in der Zeit, wo man da sitzt und dann darauf wartet, dass man das Modell, sage ich jetzt mal, präsentiert, kann ich natürlich nicht neuen Content generieren. Ja, so der App Store zur Demokratisierung, das war für uns eigentlich das Schlüsseltool, der hat uns natürlich plötzlich befähigt, die Ergebnisse aus dem Team zu veröffentlichen und dann anywhere, anytime, natürlich mit dem Rechtemanagement hinterlegt, das ist logisch, ja, weil die Daten in der Regel ja sehr streng vertraulich bis geheim sind, den Leuten zur Verfügung zu stellen, und man kann es ja dann auf jedem Office-Laptop wie bei einem Game-Streaming oder einem heutigen Streaming-Dienst, und sei jetzt mal, die auch einen Controller-Unterstützung, also im Rückkanal haben, letztendlich einfach auf jedem Endgerät abrufen. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Das heißt, ich brauche diese Infrastruktur nicht dort, wo es präsentiert wird. Und zur Zugänglichkeit, um auf die Frage nochmal konkret zurückzukommen, haben wir dann natürlich auch in diesem Modus dann ein UI, was die Kunden nicht überfordert. Also die sitzen ja nicht von einem Profi, sagen wir Operator-UI, wo ich diese Szenen baue, sondern das ist dann letztendlich eigentlich vergleichbar mit einem Konfigurator, mit dedizierten Varianten, die eben dann diskutiert werden, die auch nur für den Use Case dann freigeschaltet sind, um dann nicht die Leute zu überfrachten. Das heißt, das ist in der Regel durch jeden, der in dem Thema drin ist, bedienbar und damit natürlich auch wenig Frustmomente verbunden, wo das ja auch schnell passieren kann und ein Erlebnis kippt, wenn eben die Bedienung nicht funktioniert oder man irgendwelche Varianten schaltet, die man gar nicht wollte. Das heißt, das ist dann schon tailored immer auf die Fragestellung im Projekt und hat dann auch die Varianten in der Regel nur, die es braucht, und die anderen werden eben auch gar nicht eingeblendet, sodass eben das sehr fokussiert dort diskutiert werden kann.
Nur mal ganz kurz zum Verständnis für unsere ZuhörerInnen. Wenn ihr von Kunden sprecht, dann sprecht ihr natürlich von den Menschen in eurem Unternehmen, von den verschiedenen Fachbereichen. Also nur, dass das jetzt vielleicht nochmal ein bisschen als Klarstellung, dass es jetzt nicht vor Endkunde jetzt das Ganze hier sozusagen präsentiert wird, sondern dass es natürlich eine konzerninterne Thematik an der Stelle ist. Nur, dass es nochmal zum Verstehen.
Aber das finde ich jetzt, da möchte ich nochmal kurz drauf eingehen, ist so ein bisschen dieses Thema, dass natürlich dieses ganze Thema XR, und das habt ihr ja schön dargestellt, ja auf der einen Seite ja auch globale Teams zusammenbringt und da natürlich Aufwände natürlich dramatisch reduziert, wenn man zum Teil dann sich vielleicht auch die ein oder andere Dienstreise, die vielleicht angestanden hätte in dem Bereich, um sich in der Vergangenheit vielleicht auch irgendwie an irgendwelchen Hardware-Modellen dann irgendwie tatsächlich zu treffen. Da geht es ja auch bis rein ins Qualitätsmanagement, wenn es wirklich auch darum geht, tatsächlich irgendwo dann irgendwelche Audits zu machen oder so. Ja, das sind natürlich Dinge, wo man sich wirklich dann auch entsprechenden Aufwand sparen kann. Und ich habe es gerade gesagt, wenn man die Zeit, die man eventuell sonst gewartet hätte, nutzen kann. Und die andere Sache ist natürlich aber, dass vielleicht auch irgendwo Aufbrechen von Silos zwischen verschiedenen Fachbereichen, also zwischen vielleicht dem Design und dem Engineering. Da wäre jetzt für mich aber so ein bisschen die Frage, ihr habt ja vorhin auch schön dargestellt, wie natürlich das Ganze auch dazu beitragen kann, vielleicht in Echtzeit schon bestimmte Bauteilanforderungen vielleicht zu integrieren, technische Anforderungen zu integrieren, vielleicht irgendwie auch in Bezug auf das Design den einen oder anderen Freiheitsgrad vielleicht auch schon mal irgendwo rauszunehmen und im Prinzip schon mal klar zu machen, was überhaupt geht, was überhaupt möglich ist, damit man schneller eben tatsächlich zu einem entwickelbaren und auch produzierbaren Fahrzeug kommt. Ist das denn etwas, was sofort auf Gegenliebe gestoßen ist oder sagt vielleicht auch gerade so ein Designer, na, ich möchte schon aber noch die Freiheit haben, sozusagen im luftleeren Raum auf der grünen Wiese, aber auch meine Designsvorstellungen sozusagen, meine Kreativität nicht einzuschränken. Das würde mich nochmal so ein bisschen interessieren, oder ob man da direkt eigentlich den Vorteil darin gesehen hat, eigentlich diese Silos aufzubrechen.
Designer sind ja auch manchmal, können ja auch etwas eigen sein, wenn ich es mal vorsichtig formuliere.
Ja, also ich sag mal, dafür ist es ja auch wichtig, die Kreativität wird ja dadurch nicht eingeschränkt, sondern das wird ja über einen Prozess gesteuert. Ich habe vorhin gesagt, es gibt andere Rollen, die diese Zielführung verantworten. Ich tue mich da jetzt mal emotional kurz zurücknehmen. Das geht nur bedingt bei Design natürlich, aber jeder hat da auch eine Meinung zu. Es ist ja so, dass die Hauptmotivation ist, das Design zu befähigen und nicht zu verhindern. Das heißt, es werden ja in der Entwicklungsbereich dann möglicherweise alternative Konzepte entwickelt, um eine Designidee realisierbar zu machen. Diese werden dann bewertet, also mit was bedeutet das im Fahrzeug? Ja, ich habe vorhin gesagt, Gewichtsauswirkungen, funktionale Auswirkungen, Kostenauswirkungen. Und dann im Idealfall entschieden. Wenn sie aber nicht entschieden werden, dann gilt natürlich das, dass das Designkonzept das natürlich irgendwann auch irgendwie intelligent umsetzen muss. Und ich glaube, bei BMW ist es bisher eigentlich immer ganz gut gelungen. Also soweit ich das Ergebnis sehen kann, ja. Und das ist natürlich ein Prozess. Und da wird es auf keinen Fall negativ gesehen, weil niemand also zumindest in diesem Unternehmen hat hier bewusst die Motivation, in die falsche Richtung zu arbeiten, weil es zählt nur das, was auf die Straße kommt. Also das ist das, was wirksam ist, was bei unseren Kunden dann tatsächlich, sag ich jetzt mal, die Freude macht. Und alles, was wir da intern vorher an fixen Ideen haben und aber nicht realisieren können, ist halt im Endeffekt nichts wert, möchte ich nicht sagen. Vielleicht ist es auch manchmal etwas, was dann in einer nächsten Generation technisch befähigt wird und dann die entsprechenden Lösungen dazu erarbeitet werden. Aber wir unterstützen diesen Prozess ja nur und da erlebe ich eigentlich durchweg positive Resonanz. Also das Unternehmen nimmt das in allen Ebenen an.
Ein Argument dabei ist ja auch sozusagen den Mehrwert auch zu quantifizieren. Also zum Beispiel in gewissen KPIs auch darzustellen. Gibt's das? Kann man das irgendwie anhand von Zahlen bei euch auch belegen, welche Effizienzvorsprünge man jetzt dadurch erreichen kann?
Ja, also ich sage jetzt mal natürlich, wenn wir Hardware-Modelle rausnehmen, ist es relativ schnell ausweisbar, indem man einfach die Kosten natürlich aufzeigt, aber natürlich auch die Verkürzung von Entwicklungszyklen, was dann natürlich noch effizienter ist und natürlich deutlich nochmal mehr Kosten eigentlich natürlich rausnimmt, wenn ich mit einem ganzen Team kürzer entwickle. Ich kann jetzt nicht über Zahlen sprechen, aber das liegt auf der Hand, dass das natürlich der Hauptstellhebel ist. Das heißt, schneller in Varianten und dann fokussiert in die bis zur Präzision über einen virtuellen Pfad komplett diese Daten zu entwickeln. Und das Thema Präzision gehört dann natürlich auch dazu. Jetzt haben wir gerade über Designkonzepte gesprochen. In einer späteren Phase geht es dann natürlich auch um jedes Zehntel und um jedes Eckchen im Detail und in seinen Grenzlagen. Und auch das ist etwas, was wir eigentlich virtuell mittlerweile sehr gut beherrschen und da auch maximal nutzen.
Mhm. Ja, Chris, Thorsten, die Zeit ist schon weit fortgeschritten. Wir haben von euch wirklich einen ganz, ganz tollen Einblick bekommen. Ich würde zum Abschluss aber ganz gerne schon nochmal so ein kleines bisschen den Blick nach vorne werfen wollen. Was sind denn so die Entwicklungen, die ihr euch vielleicht auch einmal aus der IT-Digitalisierungs-Enabler-Sicht, aber auch aus der Anwendersicht der internen sozusagen noch vorstellen könnt? Was sind denn die Schritte, die da vielleicht in den nächsten Jahren, ohne dass man jetzt immer zu stark antizipieren kann, was eigentlich technologisch dann wirklich dann doch noch auf einen zukommt. Da geht es auch immer darum, schnell auch das nutzbar zu machen, was dann am Horizont sozusagen sichtbar wird. Aber was sind so eure Vorstellungen, wo das Ganze vielleicht noch hingehen kann?
Ich starte einfach mal mit dem Punkt. Also wir haben ja gesehen, die Nutzungszahlen sind stark gestiegen. Oder ich hatte das anfangs erwähnt. Also wir haben diesen 120-prozentigen Zuwachs an Usern. darauf aufgesetzt. Wir haben aktuell ca. 140 Brillen in der Organisation. Da ist auf jeden Fall noch Raum nach oben. Wir haben einen vereinfachten Prozess, wie man diese Brillen auch beschaffen kann, dass sie dementsprechend auch in unsere Infrastruktur mit eingebunden ist. Das heißt, dass ich noch vereinfachter auf diese Modelle zugreifen kann. Das ist definitiv ein Thema, das ist eher so prozessual und das wird noch mehr in die Breite bekommen. Und dann diese Verknüpfung von Spatial Computing, da sind wir noch die Definition schuldig. Genau. Und von KI. Und das ist meines Erachtens ein super spannender Bereich, weil wir natürlich anonymisiert Daten aggregieren können und auf bestimmte Bauteile auch oder Designelemente mappen können. Und da sehe ich einen enormen Effizienzgewinn, sondern es ist eigentlich ein, wie wir unser Design noch mehr an dem Kunden ausrichten können. Und das, finde ich, ist ein super spannender Teil, wo wir gerade investieren.
Genau, ja, ich schließe mich mal an. Also das Thema Brillen würde ich auch so sehen, dass das eigentlich so normal sein muss wie ein Office-Laptop für jemanden, der mit Daten agiert. Also dass diese Daten, ich will mich jetzt nicht festlegen, auf was für eine Brille das sein muss, aber dass diese jederzeit eigentlich an den Daten diskutiert wird und nicht über, ich nenne es jetzt mal irgendwelche Office-Formate, Bilder von Daten gemacht werden, um darüber zu reden. Also das ist für mich eigentlich der Schlüssel, dass wir direkt an den Daten arbeiten. Das tun wir in unserem Bereich schon, aber ich glaube, das gibt es in der Breite noch viel Potenzial, was man da, sag ich mal, ausschöpfen kann. Und das andere ist, wo ich vorhin noch etwas verhalten war, sehe ich schon das Thema KI in einer brutalen Relevanz, um die Variantenkomplexität in den Griff zu bekommen. Also hinsichtlich dem, wie wir die Daten heute strukturieren müssen, ist es noch sehr viel, nicht kompletter menschlicher, manueller Aufwand, aber sehr viel Gehirn und Wissen, was man reinstecken muss, um Varianten abbilden zu können. Und wenn man jetzt mal auch dran denkt, dass eine Produktangebotslogik dann auch mit Ausschlüssen noch operiert, also dass halt gewisse Konfigurationen nur mit gewissen Ausstattungen zusammen funktionieren, dann entsteht da relativ schnell eine hohe Komplexität, weil wir in unserer Phase ja nicht nur über die Kundenvarianten reden, sondern Varianten dieser Varianten. Also um zu entscheiden, welche denn die beste ist, die zum Schluss zum Kunde geht in dieser einen Kundenvariante. Also da ist eine riesige Skalierung an Varianz drin. Und da, glaube ich, kann man mit Machine Learning auch schon noch mal viel machen über Datenstrukturen, ob das dann auch andere Datenformate sind. Wenn man an USD oder solche Sachen denkt, denke ich mal, da sind Potenziale drin. Mit denen werden wir uns oder beschäftigen wir uns ja natürlich. Und da wird auch noch viel passieren. Ich freue mich darauf.
Ja, wir freuen uns auch drauf. Thorsten und Chris, wir schauen mal, wie sich die Autoindustrie in Zukunft noch in virtuelle Welten bewegen wird, in welche Höhen und Tiefen der virtuellen Welt sich bewegen wird. Wir werden natürlich hier auch alles, was wir hier besprochen haben, haben wir ja zum Beispiel auch in einem Beitrag bei uns bei Automotive IT. Das werden wir natürlich nochmal verlinken. Und es bietet sich ja bei dem Thema auch an, das vielleicht nochmal ein bisschen zu verbildlichen. Also wir werden da sicherlich auch nochmal das ein oder andere auch von euch finden, von BMW, wie man das dann auch vielleicht nochmal unseren Zuhörern auch nochmal bildlich darstellen kann. Wir danken euch ganz herzlich für das Gespräch an dieser Stelle und vielen Dank und dann bis zur nächsten Woche an unsere Zuhörer.
Bis dahin, ciao.
Vielen Dank, ciao.
Was mich bewegt. Ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.